Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute spreche ich mit einem, wie man so schön sagt, politischen Kopf. Nämlich mit dem Politikberater Josef Lentsch aus Berlin. Seine Kurzvita hören Sie jetzt vorab von Sabrina Gander.
Josef Lentsch ist ein Enkel des ehemaligen burgenländischen Landeshauptmannes Josef Lentsch. Er wurde in Eisenstadt geboren und besuchte dort das Gymnasium. Nach der Matura studierte er Psychologie an der Universität Wien. Josef gründete sein erstes Unternehmen, Uniport, während des Studiums im Alter von 24 Jahren. Nach dem Abschluss seines Psychologiestudiums und dem Verkauf seiner Unternehmensanteile zog er in die USA, wo er an der Harvard Kennedy School ein zweijähriges Masterstudium in Public Administration absolvierte. Nach Studienabschluss zog er nach London, wo er von 2010 bis 2013 als Director International der Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce für die internationale Strategie der Organisation verantwortlich war. Ab 2012 baute Lentsch von London aus in Österreich NEOS mit auf und wurde im Oktober 2012 in deren Gründungsvorstand gewählt. Nach dem erfolgreichen Einzug der Partei in das Parlament bei der Nationalratswahl 2013 baute Lentsch als Gründungsdirektor die Parteiakademie NEOS Lab, das offene Labor für neue Politik, auf. Ende 2018 übergab er seine Funktion. Im Jahr 2019 publizierte Josef Lentsch das Buch Political Entrepreneurship – How to Build Successful Centrist Political Startups über den erfolgreichen Aufbau neuer zentristischer politischer Parteien in Europa und Israel. Seit 2019 ist Josef Lentsch Partner im Innovation in Politics Institute in Wien und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Innovation in Politics Institute Germany in Berlin. Josef Lentsch lebt heute in Berlin, ist verheiratet und Vater zweier Söhne.
Josef, du bist ja seit geraumer Zeit quasi ein Wanderer zwischen dem In- und Ausland ein bisschen. Hast in Amerika eine Zeit lang gelebt und studiert, hast in London gearbeitet und lebst jetzt in Berlin. Warst davor und vor allem dazwischen auch eher wieder in Wien ansässig. Wo in diesem Spektrum hat sich's denn am besten gelebt und gearbeitet?
Also natürlich hat jede Stadt ihre Vor- und Nachteile, ihre Stärken und Schwächen. Wien ist natürlich eine wunderbare Stadt für alle Lebenszeiten. Wir haben dort ja auch mit unseren beiden Söhnen eine Zeit lang gelebt. Ich komme auch immer wieder gern nach Wien zurück. In London ist es natürlich auch sehr toll, international, kosmopolitisch, Weltstadt. Gleichzeitig natürlich, wenn man sich anguckt, was es kostet an Wohnung, an den, weiß nicht, Kindergarten, Schule etc., wird es einem anders. Berlin ist wiederum auch eine natürlich 4-Millionen-Stadt, doppelt so groß wie Wien. Ich würde sagen, insgesamt ein bisschen rauer vom Umgang her, gleichzeitig aber auch natürlich extrem interessant politisch, europäisch, kulturell, kulinarisch. Also ich, wie auch meine Frau, glaube ich, wir ziehen beide gern herum und reisen beide gern, entdecken gerne neue Orte. Wir sind mittlerweile jetzt aber in Berlin ansässig geworden und fühlen uns hier sehr wohl. Was aber nicht heißt, dass wir vielleicht irgendwann wieder weiterziehen, aber jedenfalls nicht in den nächsten Jahren.
Josef, erklär uns doch mal vielleicht so kompakt wie möglich, was macht denn, und ich denke, als solches bezeichnest du dich ja sehr stark, ein Politikberater, um es mal breiter zu formulieren.
Ein Politikberater arbeitet mit politischen Organisationen. Das kann eine Partei sein, das können aber auch Verbände sein, Gewerkschaften, NGOs, da gibt es natürlich unterschiedliche Spezialisierungen, Kommunikation, Strategie, Leadership, Organisations- und Personalentwicklung. Ein Berater arbeitet dann entsprechend mit Leuten von dieser Organisation, entweder mit Einzelnen oder auch zum Teil mit Teams, und versucht, diese Organisationen dabei zu unterstützen und die Leute darin, Prozesse zu verbessern, Ergebnisse, Ziele zu erreichen, Transformation zu schaffen. Das kann mal größer, mal kleiner sein. Das kann mal kurzfristiger, mal langfristiger sein. Aber der Berater ist da eben auch ein Stück weit Begleiter, Coach, und an der Schnittstelle vom Innen und vom Außen auch immer wieder auch natürlich konstruktiv kritischer Ratgeber, Vernetzer. Also das schätze ich auch an dieser Rolle, hier vielfältige Funktionen einzunehmen. Aber allem ist gemeinsam, und das ist ja in jeder Beratungsrolle so, dass Vertrauen extrem wichtig ist. Persönliches Vertrauen, professionelles Vertrauen, die Kompetenzvermutung, da wird eine Leistung eingekauft. Natürlich wird darauf vertraut, dass das entsprechend dann auch geliefert wird. Das heißt, Vertrauen ist hier das Um und Auf.
Wir in vielen Dienstleistungsbereich, absolut, sage ich jetzt mal, als alter Dienstleister. Du hast bis vor ganz kurzem im Innovation in Politics Institute gewerkt. Da gibt es einen Themenbereich, einen Leistungsbereich, wie ich gesehen habe im Internet, der nennt sich Demokratietechnologie oder Englisch Democracy Technologies. Was hat man denn darunter zu verstehen? Denn das war ganz interessant. Das ist ja nicht auf den ersten Moment, erschließt sich das ja nicht unbedingt jedem.
Ja, also die Technologien sind natürlich ein sehr, sehr spannender Bereich für die Demokratie. Ich bin jetzt 47, wie ich vor 20 Jahren begonnen habe, mit Facebook zu arbeiten, Twitter zu nutzen. Da hatten alle sehr hohe Erwartungen an diese neuen Plattformen, und da kamen ja noch einige dann dazu über die Zeit. Und da gab es die Hoffnung, dass, wenn man sich zurückerinnert, der arabische Frühling zum Beispiel hier mit Twitter befeuert wird, oder hier damals in Belarus oder in der Ukraine die Unabhängigkeitskämpfe und Bewegungen. Da gab es also viel Hoffnung, dass weltweit Social Media und Technologien insgesamt dazu führen würden, dass Demokratie sich weiterentwickelt und die damals schon bestehende Unzufriedenheit ein Stück weit adressiert, dass Technologien für mehr Freiheit sorgen. Wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung weitergegangen ist in den letzten 5, 10 Jahren, dann muss man sagen, da gab es natürlich viel überzogene Erwartungen, die sich dann ein Stück weit ins Gegenteil umgekehrt haben. Also dass man eigentlich dann gemeint hat, das sind keine Freiheitstechnologien, sondern eher Unfreiheitstechnologien. Stichwort TikTok, das vom chinesischen Staat missbraucht wird. Natürlich jetzt auch Twitter oder X mit Elon Musk, dass hier Meinungsfreiheit auch missbraucht wird, dass hier Hassrede erfolgt und so weiter. Also es gab eine große Desillusionierung, und plötzlich war die Meinung, solche Technologien sind eigentlich schlecht, man sollte sie eigentlich minimieren, und sie führen eigentlich im Gegenteil zu dem, was man vorher geglaubt hat, zu einer Zersetzung von Demokratie. Und ich glaube, es gibt aber einen Case, wo man sagt, naja, also beides stimmt so nicht im Extrem. Natürlich kann das auch für sowohl für was Gutes wie für Schlechtes genutzt werden. Aber die Frage ist doch, unter welchen Umständen, in welchen Kontexten, wenn es jetzt um das Thema Partizipation geht, zum Beispiel Bürger mit einzubeziehen, zu befragen oder Bürgerbudgets zu machen, mittlerweile auch natürlich Bürgerräte zu veranstalten. Da hat natürlich die digitale Technologie ein Riesenpotenzial, und in den letzten Jahren, auch dank oder geschuldet der Covid-Krise, haben wir natürlich einen irrsinnigen Sprung nach vorne gemacht, was die Digitalisierung betrifft. Was aber natürlich immer noch ein Stück weit hinterherhinkt, wie wir wissen, sind die Bereiche Bildung zum Beispiel, wenn es um Schulen geht, aber auch eben das Thema Verwaltung, das Thema Demokratie insgesamt. Da gibt es noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Sprich, die Frage ist, wie kann man denn Technologien sinnvoll nutzen, um Demokratie zu stärken? Und natürlich auch auch ein Stück weit defensiv sie zu verteidigen. Ich hatte zum Beispiel in den letzten Monaten das Vergnügen, mit den Kollegen von Trollwall in der Slowakei Kontakt aufzunehmen und mit denen auch zu sprechen. Die haben zum Beispiel in den Wahlkämpfen in der Slowakei und auch in Tschechien beim Präsidentschaftswahlkampf geholfen, Trolle, aber auch eben Bots, insgesamt halt Hassrede, auch ein Stück weit abzuwehren. Deswegen Troll-Wall, eben eine Wall aufzubauen, an der die Trolle scheitern. Das ist so eine defensive Anwendung von Technologie. Da gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Und ich glaube, es ist dann einfach auch Zeit, aus der Defensive ein Stück weit herauszukommen und stärker in die Offensive zu gehen, nämlich die Fragen zu stellen, wie kann denn Politik, wie kann denn Verwaltung, wie können Regierungen besser mit Bürgern sprechen und umgekehrt natürlich zweiseitig, wie kann man sie besser einbinden? Das sind so Fragen, die sich bei Demokratietechnologien stellen und natürlich auch für politische Parteien, die hier auch sich der Aufgabe ausgesetzt sehen, mit den Bürgern, auch mit ihren Mitgliedern, mit den eigenen Leuten in Zukunft partizipativer zu verfahren, was ja etwas ist, was NEOS auch schon ganz früh zum Beispiel begonnen hat.
Ja, das ist natürlich hochspannend und ich denke, ja, wir sind ja in einer Situation, wo die Dynamik sich noch einmal deutlich verstärkt mit dem klaren Stichwort AI, generative künstliche Intelligenz. Das bringt ja zumindest aus meiner Perspektive nochmal eine ganz neue Dimension in dieses Spiel und in diese Technologiedebatte, auch und insbesondere im Zusammenhang mit Demokratie, Stärkung, Verteidigung etc. Wie siehst du das? Wie groß ist dieser Sprung noch? Ich meine, an soziale Medien sind wir jetzt gewöhnt. Ich würde jetzt mal behaupten, der Großteil der Politiker hat sich auch dran gewöhnt in der Nach-Merkel-Ära. Aber dieses Thema einer so wahnsinnig schnell fortschreitenden künstlichen Intelligenz, das ist ein ganz neues, nicht? Oder ein anderes?
Ja, also ich glaube, AI ist heutzutage auf dem Stand, wo soziale Medien vielleicht vor 20 Jahren waren, natürlich mit dem Unterschied, dass es sich viel schneller entwickelt. Aber was ich damit meine ist, es ist natürlich ein Stück weit auch Projektionsfläche für alles Mögliche. Also was früher geheißen hat, du steckst halt Social vor, was auch immer. Jetzt steckt man halt AI in was auch immer. Und damit ist es natürlich noch nicht getan. Ne? Also nur wenn man jetzt AI in politische Parteien steckt oder in Verwaltung steckt, ist natürlich noch nichts transformiert. Aber natürlich wird das mittelfristig zu großen Transformationen führen. Ein Beispiel, und ich bin da kein Experte, aber Experten haben mir gesagt, wie das dann ablaufen wird, ist, dass AI-Modelle natürlich Daten brauchen, um trainiert zu werden. Sprich, und da macht natürlich dann Geld einen Unterschied, weil AI-Modelle wird es dann vielleicht auch so geben, auch als offene Modelle geben. Aber wofür man Geld brauchen wird, ist das CRM, das Customer Relationship Management und die Daten, die da drin sind, von Mitgliedern, von Bürgern. Und je besser diese Daten sind, desto besser kann man natürlich das Modell trainieren. Und für diese Daten braucht es Geld. Und damit ist natürlich das Spiel insofern ein anderes, dass damit grundsätzlich kleinere Parteien jetzt im politischen System stärker aufholen können, weniger Nachteil haben gegenüber großen Parteien, weil sie natürlich viel produktiver werden können, agiler, schneller werden können, indem sie AI nutzen. Aber natürlich wird da trotzdem Geld eine Rolle spielen. Und wenn man das beides zusammennimmt, viel Geld und kleine Parteien, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, einerseits, dass es zu mehr Wandel kommt in politischen Systemen, dass schneller auch neuere Parteien durchbrechen. Das hat durchaus auch was Gutes. Ich habe auch ein Buch geschrieben über neue Parteien. Ich glaube, es braucht auch zum Teil mehr Wandel. Aber wenn man sich natürlich geopolitische Akteure wie Russland oder China anguckt, dann glaube ich, braucht man keinen Zweifel haben, dass die auch versuchen werden, hier Demokratien zu unterwandern, indem sie eben entsprechende Parteien, rechts und links und populistische und radikale Parteien hier zu unterstützen, indem sie ihnen eben ermöglichen, schnell produktiv zu werden und schnell mit Leuten Kontakt aufzunehmen und Zielgruppen zu definieren etc., indem sie eben mit AI-Modellen arbeiten können. Und also das heißt, da gibt's wieder, also auch das ist wiederum nicht nur gut und nicht nur schlecht, aber da gibt's natürlich große Herausforderungen, die wir bewältigen werden müssen.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir sehen ja, dass in der Wirtschaft und in der Industrie ganz viele große Unternehmen schon längst dabei sind, ihre eigenen Strukturen in diese Richtung zu schaffen. Möglichst abgeschirmt natürlich, möglichst sicher, sofern das wirklich machbar ist. Und dass sich das irgendwo in der Politik irgendwann widerspiegeln muss, ist relativ klar. Nur, andere Frage, ich formuliere es mal so, ich habe für mich die ganz große Angst, Befürchtung, dass die Entwicklung der AI die Politik links und rechts überholt im Moment. Das ist ja bei sozialen Medien zum Teil auch der Fall gewesen, aber da war die Dynamik noch eine ganz andere. Da konnte man sich in irgendeiner Art und Weise besser anpassen. Hier habe ich, wie gesagt, ein subjektives Gefühl, dass das fast unmöglich ist, dass wir auch von der technologischen Entwicklung in dieser Hinsicht überschwemmt werden. Jetzt auch Stichwort Demokratiesicherung. Und die staatlichen gesetzlichen Maßnahmen, die man als Rahmenbedingungen dahinter aufbauen könnte oder sollte, einfach niemals rechtzeitig kommen können. Wie siehst du das?
Ja, es ist sicherlich bei jeder Technologie so, dass die immer ein Stück weit der Regulierung vorwegschreitet. Und natürlich jetzt, wenn man so will, bei AI ist es jetzt auf Steroiden, dass da natürlich Fortschritte gemacht werden, die auf ganz vielen Ebenen Fragen stellen. Jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, Europa war immer schon führend, was Regulierung betrifft, ethisch und auch sonst. Gibt ja dann den Spruch, ne, designed in California, built in China und regulated in Brussels. Ne? Also, dass wir da Regulierungen schaffen und dass ja auch schon Regulierungen unterwegs sind jetzt gerade, ich glaube, daran braucht man keine Zweifel haben, ob das reichen wird, Fragezeichen, wo Europa jedenfalls im Hintertreffen ist und auch, soweit ich das verfolgen kann, bleiben wird, ist einfach in der Entwicklung von solchen Technologien. Die Entwicklung wird einfach im Silicon Valley und eben vielleicht in Wuhan auch passieren. Und natürlich muss einem das zu denken geben. Das werden wir aber nicht so schnell ändern können. Also da werden wir einfach ein Stück weit Passagiere sein, die halt sich das Recht herausnehmen, das Recht entsprechend zu formulieren. Ob das reichen wird, ist natürlich eine spannende Frage.
Womit wir ja schon mittendrin sind in einem Thema, das ja nicht nur für dich, bei dir natürlich im Mittelpunkt deines Tuns steht, aber für viele andere auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hochrelevant ist. Das ist der Status der Demokratien oder der Status der liberalen Demokratien heute, insbesondere angesichts einer EU-Wahl in 3 Monaten und dann auch Österreich-spezifisch natürlich noch mehr mit der Nationalratswahl. Ich frage es jetzt einmal ganz, ganz banal allgemein, wie betrachtest du den Status der liberalen Demokratie heute in, sagen wir jetzt mal, Österreich und Deutschland, da leben wir beide ja auch und da gibt es ja immer viele Vergleichsmomente, in Europa und im Rest der Welt?
Ja, also wenn man sich anguckt, was die Statistiken sagen, und das, also das ergibt eigentlich ein recht konsistentes Bild, leider, dann ist der Status der Demokratie in Österreich, Deutschland, wenn man so will, angegriffen. Und zwar tatsächlich angegriffen natürlich von Akteuren wie Russland und China und anderen antidemokratischen Akteuren, aber auch natürlich angegriffen ein Stück weit durch den Vertrauensverlust von Bürgern, Bürgerinnen in das politische System, in politische Strukturen, in politische Parteien, in Prozesse, in politische Führung insgesamt. Und natürlich muss man auch feststellen, im europäischen Kontext und überhaupt im weltweiten Kontext, wenn man natürlich Deutschland und Österreich anguckt, muss man sagen, ohne jetzt das Bild der Insel der Seligen zu bemühen, aber da leben wir noch natürlich relativ in guten Umständen. Anderswo sieht es natürlich noch schlimmer aus, was natürlich jetzt keine Relativierung sein soll. Aber der Zustand der Demokratie in Europa insgesamt ist sicherlich besorgniserregend. Da gibt es tatsächlich wenig Lichtblicke, aber es gibt sie, darf man auch nicht vergessen. Also es hilft auch nichts, in einen Nihilismus zu verfallen. Ich glaube, das ist eine Gefahr in sich, dass man da irgendwie sagt, dass man kann eh nichts machen. Das führt dann auch zu einer gewissen Hilflosigkeit. Es gibt Lichtblicke, wenn man sich anguckt, eben zum Beispiel Polen jetzt kürzlich, wenn man sich anguckt, auch durchaus Tschechien. Da gibt es positive Entwicklungen, wo man auch vielleicht ein Stück weit Populismus zurückdrängt, zurückschlägt. Und wir wissen, das sind natürlich Schlachten, die immer und immer wieder geschlagen werden und nicht mit einem Mal gewonnen werden. Aber ich sehe auch meine Rolle sehr stark darin, immer wieder aufzuzeigen, wie kann man das, wie können wir das bewältigen? Weil es gibt ganz, ganz viel Debatte und Diskurs darüber, warum sich die Demokratie, die liberale Demokratie verändern muss. Es gibt auch ganz viele Ideen, was man denn ändern muss und woran man denn schrauben muss. Am wenigsten, und da sehe ich eben ganz viel Notwendigkeit, hier Beiträge zu leisten, am wenigsten gibt es zur Frage, wie machen wir das eigentlich? Und da interessiere ich mich natürlich besonders für Parteien, die meine Leidenschaft sind. Ich sage immer, ich liebe sie und ich leide an ihnen. Aber jedenfalls beschäftige mich damit schon lange in unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Und ich glaube, dass Parteien hier eine ganz kritische Rolle für die Zukunft von liberalen Demokratien spielen.
Was mir die nächste Frage schon auflegt, quasi natürlich, auf Basis deines Wissens und deiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren, auch mit den Themen der Innovation, welche Maßnahmen, Methoden, Tools sind es denn aus deiner Sicht, die sich vielleicht einerseits schon bewährt haben bezüglich Demokratiestärkung oder sich mit großer Voraussicht bewähren könnten in Zukunft?
Also eine ganz zentrale Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt und wo ich auch sehr aktiv bin, ist, wenn man so will, ein Meta-Tool, nämlich voneinander zu lernen. Europa ist immer noch natürlich in der Politik relativ fragmentiert, weil die Politik einfach zum guten Teil immer noch national getrieben ist. Und sie ist auch versäult, nämlich entlang von Parteifamilien. Da gibt's halt dann die Konservativen, Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen. Und was es aber nicht gibt oder was es zu selten gibt im Moment noch, ist das, dass man länderübergreifend, und ich sage jetzt auch einmal unter prodemokratischen Parteien ein Stück weit parteienübergreifend lernt. Wo gibt's da wiederum ein positives Beispiel? Ich habe vorher Polen angesprochen. Die Polen haben sich sehr genau angesehen, was in Ungarn passiert ist. Und Ungarn ist ja leider ein Beispiel, wo es nicht so erfolgreich gelaufen ist, wo sich die Opposition ja zum Beispiel gemeinsam zusammengetan hat, um gegen Orban anzutreten und am Ende die Wahl verloren hat und jetzt auch noch daran nagt. Die Polen haben sich ganz genau angeguckt, was da passiert ist und haben zum Beispiel festgestellt, naja, da gab es auch Probleme in der Beziehungsarbeit zwischen den Parteien. Da waren sich die Leute nicht so ganz grün und man hat miteinander nicht so gut und effektiv und effizient gearbeitet, wie das vielleicht möglich gewesen wäre. Das heißt, die Polen haben zum Beispiel ganz viel in Beziehungsarbeit gesteckt zwischen den Oppositionsparteien. Sie haben unter anderem auch im Gegensatz zu den Ungarn die ganz Rechten außen vor gelassen. In Ungarn waren ja die Rechten mit an Bord dieser Allparteien-Koalition, Opposition. In Polen war das anders. Also sie haben dann einfach sich das angeschaut, haben ihre Schlüsse gezogen, haben es besser gemacht. Immer leichter natürlich der Zweite zu sein, der da reingeht, und haben dann entsprechend die Lorbeeren davon getragen. Also ich glaube, ohne jetzt, und da müssen wir jetzt nicht von AI oder von irgendwelchen technologischen Dingen sprechen, da geht es dann oft um Basics. Aber wie wir wissen, es wird dann oft nicht gesehen, weil es eben keinen systematischen Austausch gibt, was wurde denn wo gut gemacht, wo hat denn jemand was richtig gemacht oder eben wie in Ungarn, wo ist denn was schiefgegangen und wie können wir das vermeiden? Das heißt, ich sehe meine Rolle auch ganz stark als politischer Unternehmer, der in Europa unterwegs ist und mit vielen Parteien und politischen Organisationen und Führungspersonen auch arbeitet, hier ein Stück weit Katalysator zu sein des Neuen und hier auch ein Stück weit die gegenseitige Befruchtung an Ideen, an Maßnahmen zu machen. Natürlich haben auch digitale technologische Tools ihre Rolle da. Ich habe vorher Schwollwoll angesprochen als ein Beispiel. Das ist natürlich wichtig für die Zukunft von Demokratie und von politischen Organisationen insgesamt. Aber wenn eben wenn es an den Basics hapert, an zum Beispiel dem Vertrauen der jeweiligen Oppositionsakteure untereinander, am Austausch, vielleicht sogar innerhalb von Parteienfamilien, dass eine Partei in Frankreich nicht weiß, was die Schwesterpartei in Deutschland oder sonst wo vielleicht gerade zustande gebracht hat. Hier braucht es mehr Plattformen, Netzwerke, systematisch strukturierten Austausch. Und da sehe ich ganz stark meine Rolle, hier darauf hinzuwirken, dass solche Netzwerke auf allen Ebenen entstehen.
Jetzt versuche ich es nochmal ganz zuzuspitzen. Was ist aus deiner Sicht für die Demokratie in Europa, machen wir es mal ganz breit, die größte Chance und die größte Gefahr? Ganz aktuell.
Also ich glaube, die größte Gefahr, um damit anzufangen, ist, dass, wenn man sich jetzt die nächsten Wahlen anguckt, dann ist schon zu befürchten, dass die rechten Kräfte bei den Europawahlen stark abschneiden werden, dass demnächst, also nächstes Jahr wählt er dann auch Deutschland zum Beispiel als ein großes Land. Frankreich ist noch ein paar Jahre hin, aber auch da ist zu befürchten, dass Le Pen wieder eine Chance hat, die Präsidentschaft zu erringen. In Italien ist ja schon Meloni am Ruder. Also die Gefahr ist schon ein Stück weit, dass hier radikale, populistische, zum Teil auch extremistische Kräfte, wenn man sich die AfD in Deutschland anguckt, hier immer stärker ans Ruder kommen, Ministerpräsidenten werden und hier die Demokratie auch ein Stück weit immer stärker von innen auch gefährdet wird, dass zentristische Kräfte von Mitte links bis Mitte rechts immer mehr in die Defensive kommen und dass einfach ein Stück weit dann der Staat von innen ausgehöhlt wird. Stichwort innere Überwachung, Sicherheit und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gefahr ist keine Fantasie, sondern die ist tatsächlich da. So, was ist jetzt die Chance? Wenn wir uns anschauen, auch bei der Europawahl ist zu erwarten, dass zum Beispiel wieder deutlich mehr Männer als Frauen gewählt werden. Also es gibt Chancen hier, das politische System zu diversifizieren, neue Talente hineinzubringen, neue Köpfe hineinzubringen, Leute mit anderen Erfahrungswelten als die Politik, die nicht ihr Leben lang in der Politik waren. Auch das hat ja zum Beispiel NEOS von Beginn an versucht, hier ein Stück weit einen frischen Wind reinzubringen. Das heißt, ich glaube, das braucht es auch. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel jetzt gerade in Berlin passiert, wo ich ja passiert bin, dann entsteht hier ein Ökosystem an politischer Innovation. Joint Politics ist zum Beispiel so eine Initiative, die versucht, neue Talente, neue Köpfe für die Politik zu gewinnen und den Einstieg zu erleichtern. In Österreich gibt es Love Politics, in Deutschland gibt es auch Brand New Bundestag, es gibt die E-Political Foundation. Also wenn man sich anschaut über die letzten 2-3 Jahrzehnte, was im Bereich soziale Innovation passiert ist, Organisationen wie Ashoka und andere, die hier versuchen, soziale Herausforderungen, Ungerechtigkeiten auch mit unternehmerischen Methoden, mit einem unternehmerischen Mindset auch zu adressieren, dann sehen wir jetzt, dass viele dieser Erfahrungen übertragen werden in die Politik. Und damit sind wir beim Thema politische Innovation, was auch heißen kann, die Innovation von Policies, also von politischen Inhalten. Aber es geht eben auch ganz stark um die Erneuerung, die Transformation von politischen Strukturen, Prozessen, von Organisationen, von Leadership, auch eben durchaus von Köpfen. Und da bildet sich jetzt gerade in Deutschland unter anderem, aber eben auch an anderen Orten, bilden sich da jetzt so kleine, wenn man so will, Teiche, Ursuppe von etwas, von einer großen Transformation. Der Anfang ist geschafft. Die große Herausforderung ist jetzt für die Demokratie, dafür zu sorgen, dass das entsteht, diese Ideen, diese Initiativen, diese Experimente und Prototypen, das jetzt zu skalieren, das jetzt hoch zu skalieren und da aus Initiativen, die vielleicht 1-2 Millionen Euro groß sind und ein paar Leute, 10, 20, 50 Leute im Jahr hier ins System befördern, das muss noch alles viel größer und natürlich auch viel schneller werden, weil es halt auch ein Stück weit ein Kampf gegen die Zeit ist, wie schon gesagt, weil wir tatsächlich mit den anstehenden Wahlen damit rechnen müssen, dass die eine oder andere halt leider schief geht.
Wollte ich gerade sagen, wird das nicht ein Wettlauf gegen die Zeit? Und wenn es dann so ausgeht, wie du es an die Wand malst ein bisschen, dann ist es ja umso schwieriger. Also es ist ja immer noch einfacher, aus einer Position einer gewissen Stärke heraus zu agieren und aus einer mehrheitlichen Position, wenn man mal Europa betrachtet, als dann vielleicht aus einer, wo die demokratischen Kräfte und Bewegungen schon in der Opposition sind, könnte ich mir vorstellen. Ne? Genau. Anderes Thema. Du hast das schon erwähnt. Du hast vor einiger Zeit schon ein Buch geschrieben über die, ich sage es jetzt einmal ganz grob, über die Entwicklung neuer zentral agierender Parteien und hast es politische Entrepreneurship damit beschrieben. Jetzt habe ich gelesen, du bist am Schreiben eines zweiten Buches, wo es vom politischen Entrepreneur zum Intrapreneur geht. Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz beide Begriffe und vor allem der zweite, Entrepreneur, kann man sich ja noch vieles vorstellen darunter. Was ist ein politischer Intrapreneur?
Also vor 5 Jahren, als ich bei NEOS dann als NEOS Lab Director, also als Leiter der Parteiakademie übergeben habe, da hatte ich schon ein recht gutes Bild davon, dass in Europa Parteien wie NEOS nicht unbedingt Unikate sind, sondern dass es nicht sehr viele, aber doch einige neue Parteien, in dem Fall auch im liberalen Spektrum, gegeben hat und weiterhin gibt, die hier versuchen, Dinge ein Stück weit anders zu machen. Damals waren das eben Parteien wie Progressivne in der Slowakei, Ciudadanos in Spanien, Nowoczesna in Polen und natürlich auch En Marche von Macron in Frankreich. Und was denen gemeinsam war, war tatsächlich, dass in vielen dieser Parteien Unternehmerinnen und Unternehmer sich engagiert haben, aber auch dort, wo es vielleicht weniger waren, gab es da dieses unternehmerische Mindset, dass man versucht hat, Probleme anders zu lösen, Dinge anders zu hebeln. Und das meine ich mit Entrepreneurship, dass man versucht, disruptiv in ein, in dem Fall politisches System hineinzugehen, in einen politischen Markt hineinzugehen und hier die Machtverhältnisse ein Stück weit zu verändern. Wir alle wissen, es gibt auch neue Parteien, die nicht unbedingt sich konstruktiv im Sinne der Demokratie engagieren. Gibt es natürlich auch viele radikale Parteien, aber mein Interesse war natürlich zu schauen, von Mitte links bis Mitte rechts, wenn man so will, im politischen Zentrum, was gibt es da an spannenden Neuen. Und da habe ich auch eine Roadmap entwickelt, einen Pfad, was für Meilensteine denn genommen werden müssen, von der Gründung bis zum Eintritt ins Parlament, bis zum Wahlgewinn und dann natürlich auch nach dem Wahlgewinn dann zur Skalierung, zur Vergrößerung von den Parteien. NEOS ist hier im europäischen Vergleich immer noch nach all der Zeit ein Positivbeispiel. Es gibt ja viele Parteien und auch das ist nicht außergewöhnlich, viele politische Startups, wie ich sie genannt habe, in einer Metapher zum Unternehmertum, politische Startups, die mittlerweile nicht mehr da sind oder nur in einer viel schwächeren Art, zum Beispiel in Spanien, Ciudadanos, die zu der Zeit, wie ich geschrieben habe, ganz stark am Kommen waren, haben mittlerweile einige bittere Verluste einfahren müssen. Und das passiert vielen, vielen passiert, dass sie in der ersten, zweiten Wahlperiode dann nicht so erfolgreich sind wie zu Beginn. Das ist auch bei Startups ganz normal im Unternehmertum. Man nimmt Risiko, nicht alles hat Erfolg. Aber ich glaube, dass eben neue Parteien im Zentrum ein Schlüssel sind für die Erneuerung, für die notwendige Erneuerung unserer repräsentativen Demokratien. Gibt ja auch Leute, die meinen, wir sollten die Demokratie insgesamt umstellen, nur noch Bürgerräte haben oder vielmehr direkte Demokratie haben. Ich bin weiterhin der Meinung, Parteien haben eine wichtige Rolle, aber nur, wenn sie sich erneuern. Neue Parteien sind ein Teil davon und damit komme ich zum anderen, zum zweiten Teil. Ich bin zur Meinung gelangt, dass es nicht reicht, nur auf neue Parteien zu setzen. Dass Macron in Frankreich so erfolgreich war, hat natürlich auch ganz stark mit dem politischen System dort zu tun, mit der Art, wie dort gewählt wird. Das ist in anderen Ländern so nicht zu replizieren. Und das heißt eben auch, dass wir, wenn wir jetzt um ein Land wie Deutschland geht, aber auch Österreich und andere, dann können wir vielleicht noch 20, 30 Jahre warten, wenn wir nur auf neue Parteien setzen, wenn das überhaupt jemals passieren wird, dass sich hier das System komplett erneuert. Sprich, wir müssen auch den bestehenden Marktteilnehmern, den bestehenden Playern, etablierten Parteien dabei helfen, sich selbst zu erneuern. Und da habe ich eben den Begriff nach Political Entrepreneurship, Political Entrepreneurship geprägt. Entrepreneurship kommt wiederum aus der Wirtschaft und da geht es um Leute, die innerhalb von Unternehmen, von Organisationen sich unternehmerisch betätigen, um nämlich dann diese Organisation von innen heraus zu disruptieren. Also das heißt, die versuchen dann im Team, allein schaffen wir das nicht, aber im Team von 4, 5 Personen, und habe ich mir auch einige Parteien angeschaut, die eigene Partei neu aufzustellen, nicht nur was das Programm, die Inhalte betrifft, sondern auch was die Prozesse, was die Hierarchie, was die Machtverteilung anbetrifft. Das ist natürlich das hartnäckig geboren dicker Bretter. Wir alle wissen, die es versucht haben, wie schwierig es ist, Parteien auch vielleicht sogar nur auf Ortsebene oder Regionalebene neu aufzustellen. Aber ich glaube, es ist einfach, ohne dem werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen andere Parteien und wir brauchen Parteien, die ein Stück weit anders und moderner funktionieren. Da gibt es einfach, die müssen da was aufholen. Aber in jeder Partei gibt es Leute, die hier versuchen, etwas zu verändern und denen gilt es eben, Unterstützung zu geben. Die gilt es auch, untereinander zu vernetzen. Und das sehe ich auch ein Stück weit als meine Rolle, hier auch den Austausch zwischen den Parteien, zwischen den Intrapreneuren und den Entrepreneuren, diesen auch zu stiften und zu kultivieren.
Ja, das ist auch, glaube ich, eine sehr spannende Aufgabe. Ich frage dich jetzt als durchaus Kenner der österreichischen politischen und gesellschaftlichen Landschaft. Wie du gesagt hast, du warst ja ein paar Jahre lang Gründer und Direktor des Neos Lab. Du warst ja auch einer der ersten überhaupt, die bei Neos dabei waren in Österreich. Wo siehst du denn für Österreich, wenn man jetzt mal die Nationalratswahl hernimmt im Herbst, wahrscheinlich im Herbst, als Ausgangspunkt einer neuen Legislaturperiode, also für die nächsten 5 Jahre, wo siehst du denn für Österreich die großen Chancen und Risiken?
Also ich glaube, Österreich befindet sich ähnlich wie Deutschland, vielleicht sogar noch ein paar Jahre vor Deutschland, an einem, wenn man so will, an einer Kreuzung der Demokratie-Geschichte. Da braucht es noch mehr Veränderung aus meiner Sicht. Und wie gesagt, es gibt in jeder Partei Leute von Mitte links bis Mitte rechts, die hier werken und versuchen zu pushen und Reformen voranzutreiben, inhaltlich wie organisatorisch. Aber, und ich glaube, das kann ich für Österreich und auch für Deutschland sagen, das geht halt noch nicht weit genug. Das ist noch nicht radikal genug. Und damit meine ich jetzt radikal im Sinne von an die Wurzel gehend. Ob das jetzt die Transparenz ist der Organisationen, ob das jetzt die Einbindung von Mitgliedern, von Bürgern insgesamt ist. Da gibt es ganz viel zu tun, um diesen Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger in die Politik zu bekämpfen. Aber das heißt halt auch ein Stück weit, dass die Macht vielleicht auch intern anders verteilt werden muss. Neos ist damals ja auch angetreten mit Leadership und Partizipation. Ich glaube, es braucht beides. Es braucht ein starkes Leadership, neues Leadership, und es braucht aber auch die Einbindung und die Kommunikation mit Hilfe von digitalen natürlich Tools und Instrumenten. Auf beiden Ebenen, glaube ich, sehe ich da noch zu wenig und dementsprechend muss man halt feststellen, dass halt in beiden Ländern, auch in Österreich und in Deutschland, hier die radikalen, also in dem Fall jetzt die extremistischen Kräfte, populistischen Kräfte, AfD, FPÖ, in Deutschland jetzt auch natürlich zum Beispiel eine BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die hier Meter machen, insbesondere in Deutschland im Osten und in Österreich natürlich die FPÖ, die jetzt auch an erster Stelle in den Umfragen ist. Das heißt, hier gibt es große Aufgaben, große Schritte zu machen. Mut zu zeigen, auch die eigenen Organisationen da Zöpfe abzuschneiden, Macht tatsächlich neu zu verteilen und nicht nur oberflächlich neu zu verteilen. Da sehe ich inkrementelle Versuche. Da gibt es natürlich auch immer wieder Schritte, einzelne Projekte, ob das jetzt die Direktwahl bei der SPÖ ist, ob das jetzt die Doppelspitze ist bei den Grünen. Da gibt es, also es gibt Schritte und Versuche und Projekte, und das möchte ich auch positiv hervorheben, dass es da Dinge gibt, FDP in Deutschland, die hier sehr digital arbeitet, was die Mitgliedereinbindung und Mitbestimmung betrifft. Aber insgesamt die Organisationen brauchen da noch einen großen Schub nach vorne. Das heißt, die Gefahr ist, und da sind wir wieder beim Wettlauf gegen die Zeit, dass ein Stück weit die Gefahr nicht gesehen wird. Ich sage immer wieder, Politik in fast allen Ländern, das ist ein Markt, der sehr geschützt ist, wo es sehr schwierig ist, für neue hineinzukommen. Da gibt es auch nicht diese Disruption, die es vielleicht in anderen Märkten gibt, weil neue Player einfach bessere Produkte haben, wenn man so will, sondern Parteien tun sich extrem schwer damit, auch zu sterben. In manchen Fällen wäre es vielleicht auch gut oder notwendig hier für Erneuerung, sondern sie schleppen sich dann halt einfach durch die Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und das ist nicht immer gut, was das Loslassen und die Erneuerung betrifft. Das heißt, hier ist es tatsächlich eine Frage, nicht ob was passiert, es passiert schon was, aber ob es schnell genug passiert. Und da sehe ich auch meine Rolle ein Stück weit, hier Transferleistungen zu vollführen, wiederum voneinander lernen zu ermöglichen, um diese Veränderung, die halt noch zu langsam passiert, im positiven Sinne zu beschleunigen.
Ja, teilweise habe ich ja zumindest den Eindruck, dass radikale Parteien in der Benutzung von mehr oder weniger modernen Tools und Methoden weiter sind als manch demokratische oder demokratisch orientierte und auch liberale Partei. Das wird zwar unterschiedlich sein, aber ja, ist so. Jetzt mache ich mal eine totale Ausnahme innerhalb dieses Podcast-Formats und frag dich mal ganz konkret aufgrund deiner Historie und deiner Erfahrung etwas zu NEOS. Wir halten ja die Parteipolitik an sich bewusst draußen. Was werden deine Empfehlungen an NEOS als liberale Partei in Österreich im Herangehen an diese große Herausforderung, jetzt mal Nationalratswahl und die nächsten Jahre?
Ich glaube, NEOS hat die letzten 10 Jahre oder bald jetzt 12, 13 Jahre sehr viel richtig gemacht. Deswegen gilt es eben auch als ein Positivbeispiel in Europa. Natürlich ist NEOS jetzt auch kein politisches Startup mehr, vielleicht auch noch nicht eine voll etablierte Partei, was natürlich auch eine Chance ist, nämlich, wenn man so will, vom politischen Startup zum politischen Scale-up geworden zu sein. Man hat skaliert, man ist gewachsen. Man hat den Club vergrößert im Nationalrat. Man ist in den meisten Landtagen vertreten. Noch nicht in allen. Das ist natürlich weiterhin eine Aufgabe. Aber wiederum, das hartnäckig geboren, dicke Bretter. Ich glaube, die Herausforderung für NEOS ist jetzt natürlich, in der nächsten Wahl hoffentlich in die Regierung zu kommen, und dafür braucht es halt auch ein Stück weit ein All-Star-Team, davon gehe ich aus, von attraktiven Köpfen, die gewählt werden können. Sepp Schellon ist jetzt zum Beispiel wieder zurückgekehrt in die Politik. Veit Dengler ist ein Kandidat, der in der Steiermark antritt. Wolfram Proksch tritt an. Also da sind jetzt viele, viele gute Leute, die sich hier zur Wahl stellen. Ich glaube, das ist weiterhin die größte Herausforderung für NEOS, diese guten Köpfe, die man in den ersten 10, 12 Jahren auch geschafft hat, da attraktiv zu sein, die weiterhin in die Politik zu bringen, den Austausch zu gewährleisten, eben nicht notwendigerweise selbst da Pfründe zu verteidigen, sondern hier dafür zu sorgen, dass man hier erfolgreich auch weiter agiert und wächst. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Das ist natürlich keine Rocket Science, das zu sagen. Ich weiß, dass damit Hochdruck daran gearbeitet wird, Und ich wünsche natürlich auch dem Projekt viel Erfolg, wie ich auch eben anderen Parteien viel Erfolg wünsche bei der Erneuerung, bei der Selbsterneuerung, weil ich glaube, dass es die Demokratie in Österreich wirklich braucht.
Sehr schön. Das ist nehme ich jetzt mal als schönes Schlusswort zum fachlichen, politischen, gesellschaftlichen Teil unseres Gesprächs, wofür ich mich schon mal bedanke, dass du deine Expertise da mit uns teilst. Jetzt hätte ich zum Schluss noch durchaus mal noch eine persönliche Frage. Du hast schon gesagt, du bist ja in Berlin aktuell sehr gut gesettelt, nachdem du bisher schon ein Wanderer warst zwischen unterschiedlichen Kulturen und Ländern. Wie groß ist diese Stabilität oder glaubst du realistisch, irgendwann auch wieder nach Österreich zurückzugehen und hier aktiv zu sein?
Also auf die nächsten Jahre sehen wir uns in Berlin und fühlen uns auch hier sehr wohl. Ich bin natürlich auch immer wieder in Österreich, leben ja meine Eltern auch noch im Burgenland und meine Familie. Das heißt, ich bin dahin weiterhin verbunden und bin auch immer wieder gern da. In den nächsten Jahren gehe ich aus heutiger Sicht nicht davon aus, dass ich innerhalb von Österreich aktiv werde. Wie heißt so schön, sagt niemals nie. Aber Berlin ist spannend, Deutschland ist extrem interessant. Ich werde auch wie schon bisher weiterhin ja europaweit tätig sein. Das schließt Österreich natürlich ganz besonders mit ein. Aber ich sehe hier meine Rolle tatsächlich auf europäischer Ebene für Mehrwert zu sorgen, durchs Vernetzen, durchs Plattformen bauen, durchs Strukturen schaffen, Prozesse schaffen für den Austausch. Ich glaube, das ist einfach eine extrem wichtige Aufgabe. Die ist richtig und wichtig und bleibt das auch. Und da fühle ich mich auch am wohlsten. Dementsprechend schauen wir mal, aber ich halte schon mal die Daumen für das nächste Jahr, dass die Wahl für die prodemokratischen Kräfte gut ausgeht.
Ja, da bleibt mir nur, dir dafür alles Gute zu wünschen, für dieses Unterfangen. Und ich bin mir auch sicher, Berlin ist ein toller Standort dafür. In Berlin ist einfach wahnsinnig viel los, ist auch unheimlich international geworden. Also ja, es gibt möglicherweise kaum bessere Plätze in Europa aktuell. Deshalb viel Spaß, viel Erfolg und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Klaus. Danke für das nette Gespräch und danke nochmal für die nette Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, es war auch heute etwas für Sie dabei und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich jederzeit über Kommentare und Likes auf der Plattform Ihrer Wahl. Sie können uns auch sehr gerne jede Art von Kritik und Kommentar auf der Website austrianvoices.com hinterlassen. Dort finden Sie im Übrigen auch den Aufruf zu unserer Ideensammlung weltweit für neue Aspekte und Ideen in Österreichs Politik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.